dieses Mal bei Streter Bender Streberg.
Gunnar, also, nein. Warte mal ganz
nein,
kurz.
Ich hab,
nee, Gunnar, gut, dass du da bist. Ich glaube, die Katze hat da hinten hingekotzt.
Jetzt Streiter Bender Streberg, der Podcast. Mit Thorsten Streiter, Hennes Bender und Gary Streberg.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Nummer 74. Wir nähern uns mit Riesenschritten auf unseren Jubiläumspodcast und so viel können wir schon teasen.
Wo ist denn der Streberg? Ich kann den Streberg nicht sehen. Auf Galerien sich umschalten.
Ah, da bist du da. So, wir nehmen wieder aus unseren separaten Homeoffices auf und beim nächsten Podcast. Genau, und bei unserem nächsten Podcast, das können wir jetzt schon teasen, gibt es eine Überraschung. Wir haben nämlich Post gekriegt, digitale Post aus, ja, und darüber reden wir jetzt nicht. Wir sagen nur einen ganz, ganz lieben Gruß nach ins Baltikum und freut euch auf Podcast Nummer 75. Aber freut euch erstmal zunächst auf Podcast Nummer 74. So.
Es gibt gar nicht so viel zu erzählen.
Es gibt eine Menge
zu erzählen. Ja, schade.
Tschüss.
Das war's.
Gary, du hast
alles Gute, aufruflich.
Gary, du hast was richtig zu stellen.
Was denn?
Dein Buch hinter dir.
Dein Schwager hat sich beschwert.
Echt?
Bei mir. Persönlich, ja.
Ah, okay. Ja. Ja, er hat sich beschwert. Ach ja, diese kleine Posse, die ich erzählt habe, diese kleine interessante Posse, als er ihr erinnert euch, als er als Lost Boy im Baum saß
Dein
und
Schwager.
Von seiner Mutter raufgerufen wurde.
Joachim?
Nee, er hieß Oliver. Er heißt auch Oliver.
Heißt immer noch Oliver.
Ganz genau. Und,
hallo, lieber Olli, schönen Gruß.
Ja, schönen Gruß, Oliver. Oliver, es war natürlich kein, er war da nicht als Lost Boy unterwegs, sondern tatsächlich als Ninja.
Als Ninja?
Das ändert alles.
Ja. Das ändert alles. Offensichtlich nicht so gut, weil seine Mutter hat ihn von oben erkannt. Also von daher hatte er nicht die Techniken des Ninjutsu, hatte er noch nicht verinnerlicht. Und
das ist eben genau das. Man sollte gerade, man hätte alle Ninja-Filme erledigen können, wenn so ein Bus voller Mütter gekommen wäre.
Ja. Weißt du? Was machst du denn da erledigen?
Uwe, lässt du das da bitte sein mit den Sternen? Mir reicht das genau jetzt.
Ja,
so, das wäre richtig gut gewesen.
Karl-Heinz, leg das Nunchuk weg.
Ja.
Ja, ja. Verstehst du, so eine Armee von Ninjas und gegenüber so einer Armee von Müttern, die sagen, ich bin nicht eure Bekloppte hier. Weißt du, so, dann die lösen die.
Ja, ganz genau.
Auf mich hat schon keiner gehört, dass beim Terminator das so eine alte Frau mit dem Blechkuchen hätte sein müssen. Auf mich hört ja keiner.
Doch, das ist super gut angekommen.
Ja gut, aber das ist natürlich...
Angekommen ist es gut. Habe ich getrennt.
Du bist getrennt, genau.
Bei Superheldenfilmen natürlich auch. Ich meine, Clark Kent und Superman waren ja nur durch die Brille unterscheidbar. Und
das ja, aber ich habe es bis Heft 18 auch nicht gemerkt. Also
ich glaube, man wollte die Leute nicht überfordern.
Was ist denn das für ein Alter von einem Reporter? Das juckt mich doch überhaupt nicht. Weißt du, das war immer das, was ich mich gefragt habe. Warum kann ich nicht Superman sehen? Ja. Das war immer völlig, bis ich feststellte, ein und dieselbe Person. Da bin ich dran zerbrochen damals.
Ja. So. Obwohl, ich muss dazu sagen, Thorsten, Fantomas hat mich manchmal richtig verwirrt. Also weil ja Jean Gabin hat ja Fantomas auch gespielt.
Nein.
Nein.
Nicht? Nee, wer war es denn?
Jean Marais. Weder Jean Moreau, das wäre eine Frau gewesen, noch Jean Marais.
Okay.
Hat den Fantomas gespielt. War übrigens der Liebhaber von dem Mann, der auch damals gedreht hat. Die Schöne und das Biest.
Labelle. Wo er ja das Biest gespielt hat.
Wo er auch das Biest gespielt hat.
Ja, ich checke
der
mal.
Er war ein ganz, ganz toller Schauspieler. Er spielte ja die Doppelrolle. Er spielte Fantomas und Fondor.
Den Reporter. Ganz genau. Ja. Und bei der Episode in Schottland, da, das Ende, da habe ich jahrelang gesessen vor meinem Fernseher und Ich verstehe es nicht. Ja. Ich verstehe es nicht. Weil zuletzt ist er. Ach nee, komm, lass uns diese Kiste nicht aufmachen.
Warum denn? Erzähl doch weiter.
Ja, was ist denn?
Da gab es ja diesen Grafen, diesen schottischen Grafen.
Ja.
Und dann irgendwie ist ja, nachdem alles in die Luft gegangen ist, und zwar ist mir da auch eingefallen, als ich mal Fantomas gebinged habe, ist, dass der ja genau 2 Schergen hatte. Weißt du, während James Bond hat ja Hunderte, da gab es ja immer Tausende, die Dr. No hat ja Tausende von Schergen gehabt, aber Fantomas hat tatsächlich nur 2 gehabt. Und zuletzt ist er dann auf dem
Fahrrad... Auf 450 Euro Basis wahrscheinlich noch.
Auf so ein Fahrrad durch so eine Allee gefahren.
Ja.
Und dann ist er abgeholt worden und dann war der Film zu Ende. Und ich wusste jetzt nicht, lebt Fantomas noch? Ist das Fantomas? Oder?
Gab 3
Filme. Ich habe das damals nicht kapiert.
Es gab 3 Filme. Und ich erinnere mich, dass es, glaube ich, im ersten oder im zweiten so ist, dass er in Paris auf so einer Dachterrasse ist, wo Diamanten ausgestellt werden. Und er springt, ich glaube, als Kommissar oder als Fantomas, das ist mir jetzt nicht klar, ich glaube, als Kommissar, auf einen Hubschrauber drauf, auf die Kufen eines Hubschraubers und fliegt weg. Und es ist er selber. Es ist nicht irgendwie kein Digital Composing oder was damals
nicht gab. Komisch.
Es ist wirklich er. Ja, ohne Sicherung, springt er auf diesen Hubschrauber und fliegt weg und die Kamera bleibt lange drauf.
Ja, ja. Also, ja. War der nicht auch Stuntman? Ich meine, der war doch ein Kaskadeur, glaube ich.
Ja, in der Tat. Das war ein Kaskadeur. Seit wann, Gary, arbeitest du eigentlich beim privaten Sicherheitsdienst? Was hast du da an?
Ja,
ich hast du die U-Bahn in Stiepel oder was ist los?
Ich bin super stolz. Ich habe mir die Krawatte heute selber gebunden. Ich glaube ein bisschen kurz. Wie lange darf eine Krawatte gehen oder wie lange sollte eine Krawatte gehen,
Thorsten? Bis 17 Uhr. Alles andere ist
Wahnsinn. Ja.
Bis zum Bauchnabel? Bis zur Gürtelschnalle. Sie sollte die Gürtelschnalle berühren.
Okay, dann ist es ein bisschen cool.
Also entweder trägst du die Hose sehr hoch, das würde das Problem lösen. Du bist unter die Brustwarzen oder bindest die Krawatte länger.
Aber man ich habe gar keine Hose nicht an.
Ja, finde ich gut.
Was mich viel mehr interessiert, was hat dich denn bei deinem Bart geritten, Gary?
Bei meinem Bart, ich wollte mal was Neues ausprobieren und ihr wisst ja, wie das ist mit Bärten. Weißt du, du zwirbelst da dann rum und mit einmal Adolf Hitler, verstehst du? Und aber dann habe ich gedacht,
Mussolini.
Ich wollte immer mal diesen Trucker-Stil haben und er wollte eigentlich aussehen wie Captain Price aus Call of Duty. Thorsten weiß Bescheid. Ja. Aber es ist dann doch der Vater geworden.
Heiß. Das spielt ja auch ganz viel in der Wüste.
Ja, genau. Es ist dann doch der Vater geworden aus dieser Chopper-Serie.
Wie hieß West Coast die? Choppers, ja. West Coast, genau. West Coast genau. Customs. Genauso siehst du aus, ja.
Ich finde, du siehst Gunnar, aus. Also,
nein. Warte mal ganz kurz. Nee, Gunnar, gut, dass du da bist. Ich glaube, die Katze hat da hinten hingekotzt. Im Strahl.
Schön, dass wir da
sind. Sieht bei mir aus wie eine neue Katze.
Das ist so Reality-TV, Gary. Das ist wirklich. Entschuldigung, Gundula, die Katze hat da hinten hingekotzt.
Ja, du, Strahl. Ich kann doch jetzt nicht zu euch sagen, warte mal, ich muss mal eben das Erbrochene meiner Katze.
Könntest du mal eben das wegmachen, was die Katze da so. Nee, das hätte gereicht. Also für die Leute, die uns nur hören, und wir hoffen auch, dass der Ton dieses Mal besser ist als beim letzten Mal. Gary hat also seinen normalen Bart, aber er hat diese Kinnpartie ausrasiert.
Ja, und,
aber
was ich schön finde, ist, dass... Ja, das ist Kinnpartie for the Devil, übrigens.
Ich finde, du siehst aus wie Robert Shaw in Jaws.
Ja, finde ich auch.
Kinnpartie for the Devil. Man muss so eine Sekunde nachdenken.
Ich finde das
super lustig. Kinnpartie for the Devil.
Pleased to meet you. Hope you guess my name.
Kinnpartie for the Devil. So fantastisch. Ja. Fantastischer Barbiername, finde ich, oder?
Der Barbier, der nur diese Bärte schneiden kann. Ja,
genau.
Das hat er nicht gelernt. Kinnpartie
for the Devil.
Aber er ist nicht zufrieden, es sieht kacke aus.
Ich finde, du siehst, es macht dich älter, definitiv, als du schon bist. Aber ich finde, du siehst aus wie Robert Shaw in Jaws. Und das sollte doch dir als.
Ja.
Ja. Oder?
Wenn es Shaw macht. Warum nicht?
Wenn es Shaw macht, genau. Ich hatte auch das Bedürfnis vor ein paar, manchmal tut es einfach weh.
Es ist okay für den Podcast.
Ich hatte vor ein paar Tagen auch das Bedürfnis, bin morgens aufgestanden, sah in den Spiegel und dachte nur ab, ab, Und dann habe ich zur Schermaschine gegriffen und habe mir jetzt diesen. Ich sehe so ein bisschen aus wie einer von den Panzerknackern, finde ich. So ein bisschen so.
Gerd. Na? Es macht dich definitiv jünger, aber ich muss auch mal dazu sagen, ein Bart steht dir trotzdem sehr, sehr
gut. Ich weiß, ja, aber es wär, er war einfach zu wild und an den Seiten ging das so. Sah das aus wie bei Onkel Dagobert, weißt du, diese
ja.
Was ist das eigentlich? Was hat der da so?
Gauben, das sind Bartgauben, die nach außen hin, ich weiß nicht, so eins.
Das sind so Koteletten, Federkoteletten hat der da.
Federkoteletten.
Aber ich habe immer den, stimmt, aber, ja, aber das also ist so. Leute, Brian Dennehy ist verstorben.
Leider verstorben.
Mit 81. Ja. Brian Dennehy, den meisten von uns und euch bekannt als Antagonist aus einem kleinen Film namens First Blood.
Oder in Deutschland auch gerne Rambo genannt. Ja,
ich Brian Dennehy. Ich kenne ihn auch aus FX.
Tödliche FX, Tricks. Ganz genau.
FX und aus The Blacklist hat er auch mitgespielt.
Ja.
Es war so ein richtiger Charakter. Ja, was soll ich sagen? Charakter-Nebendarsteller? Also auf jeden Fall in dem Moment.
Nein, der hat auch Hemingway gespielt.
Er hat Hemingway gespielt, das weiß ich auch. Aber wenn er irgendwo auftaucht und er war besetzt, dann wusstest du, oh, jetzt passiert gleich was. Das war jetzt nicht jemand, den man einfach mal so Nebendarsteller klingt immer so abwertend, aber das ist auf jeden Fall so ein Charakterschauspieler, der eine unglaube Gravitas.
Ja, total, total. Also das ist schon einer, der da so wirklich so in der Anthony Hopkins, so in dieser Liga mitspielt.
Genau,
Fand den auch immer super.
Ja. Ganz auch groß, traurig, Leon Boden ist gestorben. Leon Boden ist die deutsche Synchronstimme gewesen von Denzel Washington, Jason Statham. Ja.
Oh,
und ein bekannter deutscher Schauspieler. Und das wird schwer.
Mehreren Fernsehproduktionen auch mitgespielt. Ja. Auch,
ein unglaublich attraktiver Mann auch.
Unglaublich
gut. Also Wahnsinn. Ja.
Also für jeden Glatzenträger ein großes...
Wie alt ist...
Leider 61 nur.
61 nur,
okay, ja. Das ist natürlich schade.
Und noch jemand ist gestorben, der, glaube ich, vor allen Dingen unsere Jugend, wir die alte Säcke sind, sehr, sehr, sehr geprägt haben, humoristisch, Mort Drucker. Ist gestorben. Und Mort Drucker, da fange ich jetzt gleich an zu heulen. Mort Drucker, ich habe mich immer gefreut, Mort Drucker war Zeichner für das Mad Magazine. Ganzen geilen Filmparodien gemacht. Es gab mehrere Leute, die Filmparodien gezeichnet haben. Also ich weiß nicht, ob er es auch geschrieben hat, aber auf jeden Fall hat er die gezeichnet. Und wenn Mort Drucker gezeichnet hat, Mort Drucker war der beste Karikaturist.
Ja.
Den es je gab. Der hat die Schauspieler und die Schauspielerin zeichnerisch so
gemacht.
Und also ein ganz großer und für mich ein ganz großes Vorbild, was das Zeichnen angeht. Und natürlich Mad Magazine wurde dann auf Deutsch übersetzt von
Herbert Feuerstein.
Herbert Feuerstein, genau, aber Mort Drucker.
Nein, es war Redaktion, war er Herbert Feuerstein.
Spion, der mich siebte.
Mhm. Der Spion, der mich
also, diese Filmparodien habe ich echt geliebt. Und das war noch vor Kentucky Fried Movie. Ich meine, es gibt auch so ein Sammelband, wo nur diese ganzen Filmparodien
sind. Ich habe den hier auch. Warte mal, ich bleib mal. Redet mal, ich habe den hier.
Ja. Ja, und sonst, Thorsten?
Die einen sagen so, die anderen so. Rollender Stein setzt keinen Moos an. Vom Regen die Traube. Unrecht gut gedeiht nicht. Nach jedem Regen folgt auch wieder Sonnenschein.
Da ist er wieder, Phrasenman.
So, sowas hier. Sowas. Und es gab andere Zeit, aber Mort Drucker, was habe ich denn hier? Der Pate. Ja, genau. Mort Drucker, der
Auto. Mal, ob das wirklich, ob das in meiner Erinnerung noch echt ist, der Spion, der mich siebte.
Gary, das ist Englisch, das Buch. Das kann ich dir nicht sagen. Das ist auch nicht Mort Drucker. Doch, Mort Drucker hier. Einen wunderbaren Tom Hanks als Forrest Gump, die uns jetzt nicht.
Scarface müsste da auch drin sein.
Scarface ist auch drin und ganz große. Larry Siegel hat immer geschrieben und Mort Drucker, ein Jack Nicholson, einmal kurz hier reingehalten hier. Mort Drucker, der beste Karikaturist, der je gelebt hat. Rest in Peace. So.
Das ist auch so ein komischer Spruch, Rest in Peace. Wenn man es nicht sagt, spukt er dann oder was? Was soll das?
Genau, ganz richtig.
Tut mir leid, dass diese Menschen gestorben sind.
Gary hat gesagt, dass du immer 300 Euro in die Apotheke geschleppt hast, aber es waren doch wohl 300 Mark.
Was?
Hat sich jemand beschwert, dass du 300 Euro, du hast gesagt 300 Euro für deine Leukämie
Ach so, ja, ja, dann waren es 300 Mark.
Und was wir
ja,
auch...
Trickdieb.
Genau, der Enkeltrick.
Ich habe eine Währung, die Sie nicht kennen. Ich brauche trotzdem Medikamente.
Ich habe eine Währung aus der Zukunft.
Ja, ich habe hier kaschubische Schäkel von den Malebukeninseln. Ich brauche...
Mein Name das wird ist, mal was wert sein.
Der kleine Gary McFly ist wieder mit einer Währung.
Genau. Ja, diese Maschine, wo man drunter liegt, tatsächlich diese, wo man diese ganzen Kobaltbestrahlungen kriegt. Das hat ja das
nicht Koboldbestrahlungen. Da muss man drauf achten. Das ist was völlig anderes.
Gary hatte das letzte Mal eine koboldblaue Krawatte an, deswegen Kobold.
Ja, genau. Das war tatsächlich. Koboldbestrahlung. Das war tatsächlich so ein Ding, das sah aus wie aus James Bond. Weißt du, so ein Teil, was auf dich so runter zeigte und dann so über deinen Körper so rüberfuhr, so 20
kein
Minuten.
MTR oder was? Aber kein MTR oder was?
Nee, es MRT. War Betamax.
MRT,
ja. MRT. MTR kann es auch gewesen sein.
Ich hab,
Ist das nicht die Agentur von Atze? Ist jetzt egal. Ja.
Nee, das MPS.
Das war immer.
Das MPS. Also MPS, ja. Entschuldigung.
Es war immer 20 Minuten auf dem Bauch, 20 Minuten auf dem Rücken. Und man durfte dazu Musik hören. Und ich habe mir dazu den Soundtrack von Rocky habe ich mir dazu gewünscht, was okay. Die Leute total irritiert hat.
Aber
es hat genau gepasst. Und ich fand das
zeitlich fand oder was?
Total zeitlich. Ja. So. Der Soundtrack geht natürlich länger als 20 Minuten, aber ich habe das so getimed, dass das ziemlich genau passte. Das war super.
Genau. Was wir auch noch gelernt haben.
Wie genau wirkt das nicht so ab? Das ist. Verstehst du? Das ist schon. Ich meine, wofür würden wir uns? Ich würde mich, wenn ich mich bestrahlen lassen würde, nur zu Angelo Branduardi.
Ja. Und damit du dich besonders freust, wenn es wieder vorbei ist.
Ja.
Stimmt. Ja, aber da war ein Stück, gerade das letzte Stück, dieser Kampf. Und das war musikalisch unheimlich toll gemacht.
Das war fantastisch.
Das war halt so dieser innere Kampf, den mein Körper jetzt gerade durchmachte. Das ist ja praktisch so ein Nuklearkrieg im eigenen Körper.
Mhm.
Das hat mir echt sehr geholfen. Also das auch wenn ich da komischerweise war da so eine Ordensschwester, die da mit für die Dings zuständig war, für die Leitung da, dieser Bestrahlung, das fand ich immer total irritierend.
Aber
richtig in so einem Pinguinanzug. Ja,
für den Fall der Fälle, Gary.
Ja, nee, da stirbt man ja noch nicht von. Aber naja, lass uns da nicht drauf eingehen.
Genau, Bern ist nicht die Bundeshauptstadt der Schweiz, denn die Schweiz hat gar keine
Bundeshauptstadt.
Sondern von den Niederlanden, sehr schön, Gary. Die Schweiz hat keine Hauptstadt, die hat eine Bundesstadt. Das wusste ich auch nicht. Also man lernt hier doch durchaus.
Ja.
Ist das nicht toll?
Weil wir ja auch kosmopolit unterwegs sind. Ja, wir werden ja gehört, das geht ja von Lettland über die Schweiz bis nach Amerika
Texas.
Ja. Und Texas. Deswegen mal schönen Gruß auch an alle, die uns außerhalb Deutschlands zuhören, zusehen. Genau. Und schön, dass
Bayern.
Ihr da seid.
Vorbereitung. Letztes Mal haben wir über die Eis am Stiel-Filme gesprochen und über die Coming of Age. Ein Film ist uns dabei überhaupt nicht eingefallen, das war La Boom. Der natürlich die gleiche Kerbe.
Pierre Cosseau.
Ja.
So ein Schmierlappen.
Danke, Torf.
Der kam ja erst bei Teil 2.
Der kam bei Teil 2, ja.
Ja, der hatte bei Teil 1 aber schon einen Ständer, der war nur nicht im Bild. Dieser richtige, weißt du, dieses Sweatshirt Buntfalten-Wichser. Richtig, weißt du, ganz schlimm. Du stehst da bei Tropfkerzen und schrubbst dir beim Disco-Fox einen Wolf. Und der muss ja nur reinkommen, weißt du, und dann ist alles vorbei. Das war echt
so. Immer wenn er reinkam, lief dann, also ich meine, das Lied Dreams Are My Reality kommt ja im ersten vor und im zweiten. Im zweiten wird es nochmal kurz aufgelegt auf Vinyl und dann wird es sofort wieder ausgemacht. Aber,
man muss aber sagen, das ist auch der Titel Dreams Are My Reality, das ist auch dummes Zeug. Muss man auch ganz klar sagen.
Das nimmt ein bisschen die Matrix vorweg, finde ich.
Ja, wollte ich gerade sagen. Dreams Are My Reality ist nur für Keanu Reeves. Mhm. Dreams Are My... Hätten sie auch einspielen sollen. Hätte ich gut gefunden. Spielt auch keine Rolle.
Der
aber das war
Lammerblues-Schieber schlechthin.
Das war schon der Hit damals in Deutschland und vor allen Dingen auch natürlich in Frankreich. Ich kann mich erinnern, dass ich damals eine Kollegin, die ist dann mit der Schule nach Paris gefahren und da habe ich gesagt, bring mir doch so ein Fimassot-Poster mit. Es war alles komplett ausverkauft. Aber vielleicht hat sie auch keinen Bock gehabt zu suchen. Irgendwie. Aber auf jeden Fall, Sophie Massot war ja der, sie war damals 13.
Pantomime.
Ja, genau. Bekannt geworden durch ihre pantomimischen Einsätze an
in der Fußgängerzone von Paris.
Genau. Sophie ja, La Boom war schon, es gab sehr viele damals in den 80er Jahren, sehr viele gute französische Filme, die auch Frankreich hat tatsächlich auch comedy-mäßig mich sie ebenfalls sehr geprägt. Ne? Ja. Ich rede nicht nur von Louis de Funès.
Nein, auch Actionfilme wie La Boom, zu Deutsch die Explosion. Pierre Richard, ja. der große dünne Blonde mit dem schwarzen Schuh.
Genau,
oder
so. mit dem legendären Satz, mach mir den Hengst.
Ja, genau.
Mach mir den Hengst.
Der große Blonde mit dem...
Du Hengst, genau.
Wie ist das jetzt noch, der große Blonde mit dem...
Mit dem schwarzen Schuh.
Schwarzen Schuh. Super. Das war echt ein super... Was hab ich da gelacht bei dem Film?
Auch natürlich immer ganz großartig synchronisiert und übrigens ja. Louis de Funès, so viel Zeit muss sein. Wollen wir nicht vergessen, auch ein ganz wichtiger... Für den Humorbetrieb war Jacques Tati. Das dürfen wir auch nicht vergessen.
Wenn man sich mal den
Jacques Tati-Film angeschaut
hat. Fahrradliebe. Hat sich mir humoristisch nicht ganz erschlossen. Fahrradliebe
ist auch, glaube ich, von François Truffaut. Es gibt keinen.
Das ist nicht Tati, aber Jacques Tati, so. Genau wie Buster Keaton. Aber wir haben rausgefunden, dass wirklich jede Generation so ihre, wie wollen wir das nennen? Schmuddelfilme ist vielleicht nicht angemessen, aber so diese, wir hatten ja Coming of Age gesagt und da haben wir auch eine Serie vergessen, nämlich die American Pie Serie, die genau in die gleiche Kerbe haut.
Ja, da war ich raus aus der.
Da warst du raus. Ich habe die beiden.
Ich hab keinen einzigen gesehen.
Nee. Die ersten beiden habe ich gesehen. Doch, der erste war ganz lustig, der zweite war so. Aber er hat ja diese Generation von neuen amerikanischen jungen Schauspielern auch nach vorne gebracht.
Wie Jason Biggs oder was?
Jason Biggs zum Beispiel oder auch Allison Hannigan war dabei. Tara Reid
hat es ja gebracht. Die ist jetzt auf dem Olymp der Schauspieler.
Ja,
Glückwunsch nochmal.
Ja, aber das war eine Zeit lang war das schon das große Ding. Und ich meine, Teenie und verliebt sein, das ist immer irgendwie ein Thema. Und natürlich, je älter man wird, umso eher ist man dann raus. Ich meine,
umso eher ist man auch im Gefängnis, schätze ich mal. Aber mach mal weiter.
Aber was gibt es denn heute für Filme?
Wenn sie weitergemacht hätten, wäre die Bibi und Tina-Reihe jetzt dran gewesen. Ne? Die haben
American Pie ist ja nur jetzt auch schon, das hat ja die,
naja.
Die ist auch mittlerweile schon älter.
Nein, aber weißt du, wenn Bibi und Tina, wenn da ein Film heißt Mädchen gegen Jungs, dann haben die Macher gemerkt, oh, jetzt müssen wir langsam aufhören. Weil
dann ist der nächste Teil Mädchen mit Jungs.
Ja, Mädchen mit Jungs. Und dann hast du ein Problem. Da hast du nur noch so sabbernde alte Säcke im Kino sitzen und da muss man echt aufpassen. Insofern hat jede Zeit ihre Filme in diesem. Jemand hat gefragt, Thorsten, ob du den Film Der Musterschüler kennst.
Apt Pupil, ja, den habe ich natürlich gesehen. Und zwar mit Ian McKellen.
Ja. Ach ja.
Der Musterschüler, eine Novelle aus Frühling, Sommer, Herbst und Tod von Stephen King, die ich sehr gemocht habe, die schon als literarische Vorlage richtig über Tisch und Bänke geht. Ich mochte die Verfilmung. Es wäre nicht nötig gewesen, es zu verfilmen, aber ich glaube, es war es nicht sogar Ethan Hawke als...
Nein. Ein anderer Schauspieler, der sehr ähnlich aussieht wie Ethan Hawke.
Nee. Ja, ich gucke mal eben.
App Pupil. Auf jeden Fall ist App Pupil der Film von Bryan Singer, den er gedreht hat zwischen Die üblichen Verdächtigen und X-Men.
Ja.
Und ich glaube noch nicht mal, dass der in Deutschland im Kino lief.
Doch, der lief im Kino, glaube ich.
Ja?
Aber ich habe den auch nie gesehen.
Ich selber habe ihn nur als Videokassette bekommen seinerzeit.
Und das sind, glaube ich, alle...
98.
Alle, genau, 98. Und üblichen Verdächtigen war 95 oder 96.
Tatsächlich spielt, genau, es ist Brad Renfro als Top Bowden und Ian McKellen als Kurt Dussander. Genau. Ja. David Schwimmer hat noch mitgespielt.
Ja, stimmt.
Bruce Davidson. Joshua Jackson, Endowed, eine Menge guter Leute, ist mir jetzt so entgangen. Und es war natürlich recht schrecklich, weil der Film dir indizierte, dass es ging ja nur darum, dass ein Junge, also der Todd, entdeckt in der Nachbarschaft zufällig einen Mann, der sich Arthur Denker nennt, der aber für ihn, so wie er recherchiert hat, und zwar in Bibliotheken, es gab ja kein Internet, ganz klar Kurt Dussander ist, ein Nazi. Und er erpresst ihn quasi. Er lässt ihn immer perversere Dinge tun und in Uniformen rumlaufen, die er bestellt hat im Versandhandel. Und wird selbst auch immer stärker. Er ist ein bisschen stumpfsinnig als quasi, das ist eine Allegorie auch auf gar nichts. Also es ist eine Abhandlung über das Böse, ein bisschen sehr einfach gedacht. Dafür ist die Geschichte schrecklich gewalttätig. Und es liest sich wie eine sehr lange, grausame Fingerübung von Stephen King. So meine Einschätzung. Ich habe es aber seit 10 Jahren nicht mehr gelesen.
Die Geschichten sind, glaube ich, alle verfilmt worden, ne? Aus dieser Anthologie. Also aus dieser. Es sind ja
der Muster schön. Ja, nein, Atemtechnik ist nicht verfilmt worden.
Ah, richtig.
Atemtechnik ist nicht verfilmt worden. Und das verbindende Element dieser Geschichten ist auch nicht verfilmt worden, natürlich. Es geht ja darum, dass ein älterer Herr in einen Club geht, in dem Geschichten vorgelesen werden. Und was für Geschichten waren drin? Ich muss noch kurz überlegen. Das war The Body.
Stand by Me.
Pupil, Atemtechnik. Und die vierte war, es waren vier.
Das war Shawshank.
Es war Shawshank. Ja, ja. Die Verurteilten. Ja, doch, du hast recht, doch, ganz genau. Genau.
Nur da hieß er natürlich anders. Irgendwie, weil das war doch auf... Das auf das Poster
es von hieß, der, ich hab's hieß, vergessen.
Wie hieß der? Gloria.
Ja, das Poster. Irgendwas mit.
Warte, Frühling, Sommer, Herbst und ich muss mal kurz reingucken, was für Geschichten drin sind. Ich weiß es. Ja. Ich meine, ganz kurz, ich muss noch ganz kurz gucken.
Ja, ja.
Kein Problem, was drin Zeit. War, die Geschichten hießen Inhalt. Das hieß es nicht, das Poster oder so? Ich bin mal kurz am Überlegen.
Ja, irgendwie
The Pin-Up hieß die Geschichte.
Wurde
sie genannt.
Weil da irgendwie, wer auch immer da...
Gloria Swanson.
Also genau, im Original hieß die Geschichte nicht. Hope Springs Eternal, Rita Hayworth and Shawshank Redemption.
Rita Hayworth, ganz genau. Rita
und bei uns Hayworth. Hieß sie Pin-Up. Und dann Sommergewitter, genau. Der Musterschüler, Herbstsonate, die Leiche, The Body, klar.
Ja,
und
ein Wintermärchen,
Atemtechnik.
Genau. Ich habe das als Hörbuch gehört. Ich glaube, Oliver Rohrbeck spricht den Musterschüler oder liest den Musterschüler. Lutz Wiegel,
es ist ganz komisch gemacht, weil die Geschichte, die Sprecher als Hörbuch wechseln plötzlich.
Ja.
Der Sprecher wechselt mittendrin.
Warum?
Und das ist sehr irritierend. Ich habe keine Ahnung. Weil Kurt Dussander dann eine ältere Herrenstimme übernimmt und ich weiß nicht aus welchen Gründen, keine Ahnung. Es wirkt seltsam unhomogen.
Okay.
Kann ich dir gar nicht mehr sagen.
Gut. Seid ihr bei Better Call Saul schon fertig durch mit dem Ende? Habt ihr es gebinged oder wie ist es?
Nee, muss ich noch.
Aber
ich habe sehr viel Gutes gehört und ich freue mich sehr darauf.
Staffel. Und es wird noch eine 6. Staffel geben. Better Call Saul wird länger sein, wenn es fertig ist, als Breaking Bad. Das ist, und ich habe jetzt alles gesehen und muss wirklich sagen, genau wie bei Breaking Bad ist jede Einstellung eigentlich ein Ausdruck wert und kann man sich an die Wand hängen, so irgendwie laminiert oder auf Leinwand gezogen. Die haben da Kameraeinstellungen drin, die absolut fantastisch sind. Und mich hat das dazu angeregt, mal zu twittern, ob irgendjemand einen besseren Spin-off kennt als Better Call Saul, eine bessere Spin-off-Serie.
Und
ich habe ein paar Antworten bekommen. Es war zum Beispiel jemand, der schrieb, und da war mir überhaupt gar nicht klar, weil man das als selbstverständlich genommen hat. Frasier war natürlich ein Spin-off von Cheers.
Ja.
Stimmt, habe ich auch nicht dran gedacht.
Ja, war auf jeden Fall ein Spin-off von
Aber Cheers. Aber sonst, was denn noch?
Naja, du kannst zum Beispiel sagen, Deep Space Nine war ein Spin-off von Next Generation, von Star Trek, und zwar ein direkter.
Ja.
Morg vom Ork war ein Spin-off
gern. Auch von Happy Days, genau, stimmt.
Von Happy Days, ganz richtig. Ja. Fargo würde ich jetzt nicht als Spin-off bezeichnen, sondern als eine Neubearbeitung
eine Neuadaption, ja.
Ganz genau. The Good Fight, eine Serie, die meine Frau sehr gerne guckt, ist ein
Spin-off. Ja, die habe ich nie gesehen. Von The Good Wife.
Angel ist ein Spin-off von Buffy. Spin-off
von Buffy, stimmt. Jetzt, wenn man drüber nachdenkt.
Du erinnerst dich noch an Angel, an die Geschichte. Ich weiß nicht, ob wir die schon mal erzählt haben. Wir erzählen manchmal Geschichten öfter. wie zum Beispiel die I'm Legend-Geschichte. Das liegt aber auch daran, dass wir mittlerweile über 50 und so auch schon so ein bisschen nicht mehr alles... Was?
Nee,
es stand irgendwo auf irgendeiner Zeitschrift im Zeitschriftenladen, ist irgendeine Filmzeitschrift oder irgendeine Bravo, kann mich nicht erinnern, da stand drauf, mit Angelposter. Und da habe ich gedacht, warum sollte jemand sich ein Poster von einem Angel oder von jemand, der angelt? So,
weil viele Leute haben ein Hechtdekor zu Hause. Und wenn da eine Lücke klafft, also mir selber geht das ja auch so, wenn ich Raubfische tapezieren kann, bin ich ganz vorne mit dabei. Aber du hast recht, was für ein Angelposter.
Angelposter. Und dann dachte ich, nee, das heißt nicht Angelposter, das heißt Angelposter. Und dann wusste ich, aha, so ist das Bescheid. Und jemand schrieb, und das ist absolut richtig, Hobbs & Shaw war ein Spin-off von Fast & Furious. Ja. Übrigens, alle Fast & Furious Filme jetzt auf Netflix.
Holla die Waldfee.
Soll man die in einer Reihenfolge gucken oder gibt es irgendwie einen Film, den man...
Wer von euch Spinnern hat mir nochmal den Clip geschickt, wo dieser Fünfjährige dafür gelobt wird, dass er die Drehbücher geschrieben hat für Fast and the Furious. Wo war das nochmal? Können wir den Link nochmal drunter setzen?
Ja,
gucken. Weißt du, so eine TV-Show, wo es heißt, und hier haben wir den Autor
von
Fast and the Furious, Timmy Benson, so ein Fünfjähriger. Ja, mit der Explosion, dann fährt das Auto und dann fällt er runter. Und ich dachte mir, super. Also das ist wirklich richtig lustig. Das ist genau mein Humor.
Fantastisch. Apropos, hast du das eigentlich gesehen, was ich dir gesagt
habe? Mit Danny DeVito, der sich aus der Couch presst, habe ich auch gesehen.
Also ohne Scheiß, wenn da nicht dein Name draufsteht, dann weiß ich nicht. Also,
das ist auch richtig lustig.
Das ist vorher noch original deins. Du sitzt da und du hast so genau so einen Moment wie bei Borat, wo diese ganze Nacht, wo die dann nackt durch die Gegend und du denkst, das kann doch jetzt nicht sein. Und dann aber auch so ein Schauspieler wie Danny DeVito, der wirklich auch ein gestandener Mime ist. Ne? Also das ist großartig, die Serie.
Aber Danny DeVito ist komplett schmerzbefreit. Der macht wirklich, der macht Sachen in dieser Serie.
Das ist der Dirk Bach Amerikas.
Ja, kann man so sagen. Also diese Couchgeburt, wenn ich das jetzt mal nennen darf, danach kannst du Alien nicht mehr sehen.
Und du fragst dich, und jetzt ist es natürlich interessant zu wissen, wie kam es dazu? Weißt du so? Und das macht halt diese Serie aus. Also, ja.
Ich habe mir angesehen mit meinem Sohn, der Spion und sein Bruder. Ja. Wie ekelhaft ist der Film denn?
Das ist der ekelhafte
Film. Halte ich nicht aus.
Das ist schreiend auf dem Boden gelegen.
Thorsten, kannst du mir vorstellen, dass ich dauernd versucht war, dich anzurufen während des Films? Nee. Mach bitte diesen Film jetzt. Du hast ihn mit deinem Sohn gesehen. Habt ihr nachher
mit dem Elefanten?
Ja, das über die Elefantenszene reden wir jetzt nicht. Lass mal, den muss man wirklich gesehen haben. Also wenn man denkt, so Borat und so ist fies, also da hat Sacha Baron Cohen wirklich...
Wie konsequent er den Humor, diesen kranken Humor durchzieht. Diesen verletzenden Humor mit AIDS-Infektionen und Behinderten. Schlimm, ganz, ganz schlimm.
Ein ganz schlimmer Film. Habt ihr danach Redebedarf gehabt oder habt ihr einfach so männermäßig...
Nein, wir haben uns einfach kaputt gelacht. Also ich habe mich wirklich... Mir war nicht klar, wie konsequent der Film ist. Humoristischen Ausrichtung. Auch, sag ich mal, die kathartische Wir-retten-die-Welt-Situation am Ende.
Ja,
es
geht um einen todbringenden Virus in dem Film und...
Gott sei Dank.
Ja, also,
Gott sei Dank hatten sie... Das ist unbedingt Empfehlung. Ja. Ich würde dabei nichts essen.
Nein.
Aber ich habe schon ziemlich gelacht.
Keine schweren Maschinen dabei bedienen. Der Agent und sein Bruder.
Ein absoluter Scheißdreck. Habe ich geliebt. Finde ich total gut. Ich möchte mir kein zweites Mal angucken. Habe das erste Mal aber nicht bereut.
Weil du ihn beim ersten Mal auch verstanden hast. So.
Ja, komplett. Ich habe das komplett verinnerlicht und möchte da auch nichts damit zu tun haben. Habe den Moment aber genossen.
Ihr hattet recht,
der Unsichtbare, Klammer auf, habt der Unsichtbare geguckt. Schön für 17,99 Euro geliehen, Freunde.
Ja.
Aber ist auch jeden Cent wert. Ist richtig gut gemacht.
Ist großartig.
Richtig gut gemacht.
Endlich
mal ein Film, der dich nicht zu Tode erklärt. Super.
Ja, die machen einfach.
Ganz genau.
Und vor allen Dingen auch einfach, er befreit sich auch von diesem Druck zu sagen, wir müssen jetzt die Universal Monster rebooten. und wir müssen, ja, wen brauchen wir jetzt? Sondern nein, es ist einfach, die Geschichte ist gut, die Geschichte ist zeitgemäß.
Es geht um häusliche Gewalt, es geht um filmisch. Und es ist auch kein so, oh, guck mal, die DVD kann fliegen. Weißt du, so dieses
Nö, da haben sie einfach auch kein Geld für ausgegeben. Manchmal kriegst du einfach eins in die Fresse in der Küche. Du stehst da, machst dir ein Ei, Schlammund! Weißt du, ich finde ja lustig auch. Das ist mein Humor. Das ist das, was ich machen würde, wenn ich unsichtbar wäre. Nacken durchs Zentro und allen eine Lasche geben. Bis es langweilig wird, was dauert.
Seid ihr bei Westworld auf dem neuesten Stand?
Nee, lass mal. Ich muss erstmal ein Philosophiestudium abschließen, um überhaupt die zweite Staffel zu verstehen.
Die zweite Staffel ist schwierig, muss ich auch sagen. Das Problem ist, ich habe vorhin noch mit einem Kollegen gesprochen drüber, die erste Staffel ist super, weil dieses Geheimnis die ganze Zeit im Raum steht. Und der Twist und so weiter, und dann wird es gelöst. Und die zweite Staffel beschäftigt. Ganz genau, Twist. Das habe ich auch erst nicht verstanden, aber Chubby Checker and the Fat Boys, genau. Und die zweite Staffel beschäftigt sich damit, dass um diesen Twist, um dieses Geheimnis herum getanzt wird. Und alle sitzen da und sagen, wir wissen, was es ist, wir wissen, was los ist. Und die Geschichte bleibt irgendwie, sie bleibt in so einem Limbo. Und die dritte Staffel muss aber ganz fantastisch sein. Die steht auf jeden Fall auf dem Schild. Ich habe einen Film gesehen, den wollte ich immer gesehen haben. Wir haben ihn jetzt auch ausgeliehen, The Big Short.
Und, den liebe ich.
Was ist das nochmal? The Big Short?
Das geht um Blase 2000 Amerika. Die Protagonisten sind alle authentisch. Basiert auf einer literarischen Vorlage. Das Buch ist schon gelesen, auch von David Nathan natürlich, weil Christian Bale eine tragende Rolle spielt. Das Hörbuch ist sarkastisch, aber hochkomplex. Hier Shorten und so weiter und Einlagen und Pipapo, Immobilienblase und so weiter. Ja. Und der Film ist fantastisch. Er hat ja auch einen Oscar.
Ja.
Der Darsteller ist für sich genommen gut. Alle existieren so oder haben existiert. Die Musik macht Spaß. Ich habe ja Musik geklaut für meine eigene Sträter, die Sendung. Das ist ein Track aus The Big Short.
Ah, okay.
Und die Musik ist fantastisch. Das kann, wie erklärt ihr in der Regeln? Der trinkt dabei Champagner. Brad Pitt spielt mit. Meine Güte, was für ein geiler Film.
Ja, und da muss man auf jeden Fall dranbleiben, weil er erklärt halt sehr viel, aber es ist, man muss sich sehr, sehr konzentrieren. Das ist auf keinen Fall ein Film, den man irgendwie nebenbei gucken kann. Also da muss man sich richtig, das ist wie eine Lektion einfach.
Man kann ihn mal mehrfach gucken, weil er auf irgendeine Art Spaß macht, die man gar nicht erklären kann.
Und die Schauspieler sind fantastisch. Und es ist der gleiche Regisseur, der auch Vice gedreht hat. Also über Dick Cheney, den Film, auch mit fast dem gleichen Cast, also mit Christian Bale und mit Steve Carell und so. Und der steht auch auf jeden Fall bei mir auf der Liste.
Richtig gut.
Ich hatte übrigens vor ein paar Tagen, war ich durch Zufall mal bei Facebook und mit einmal ist mir aufgefallen, eine Anzeige von HBO Deutschland. Da war ich total irritiert. Irgendwie, weil, und dann stand da drunter auch Film- und Fernsehproduktion. Ich denke, was? Aber ist mir irgendwas entgangen? Gibt es seit einiger Zeit jetzt HBO Deutschland?
HBO heißen die bei uns, die HBO GmbH in Wuppertal.
OKG, genau. Ja. Ich habe aber dann so ein bisschen recherchiert. Also es ist wohl so, dass es diesen ganzen HBO-Content, den gibt es mittlerweile überall. Tatsächlich auch bei Amazon kannst du das wirklich, das ganze Programm kannst du dann käuflich erstehen. Also mir wäre so ein Streaming-Dienst lieber, aber man kann auch wirklich das so kaufen alles. Also das nur so zur also die ganzen
Serien. Aber du kannst jetzt HBO nicht buchen, so wie Disney Plus, sondern du musst...
Nein, leider nicht. Aber ich denke mal, das ist jetzt wirklich so ein Vorfühlen und weil der Demand ist ja schon da, aber die haben ja halt noch diesen Deal mit Sky. Sky hat ja da ganz viel, aber haben auch ganz viel nicht. Das nervt mich so ein bisschen an Sky. Das ist apropos Beispiel John Oliver haben sie überhaupt nicht. Also das finde ich total doof.
Ja. Last Week Tonight. Das ist Jamie Oliver. Ich habe mich vertan.
John Oliver spielt ja auch schön in Community mit, Gary.
Ja.
Das hat mich auch schon wieder total vergessen, weil Community ja jetzt bei Netflix ist.
Ja, habe ich auch angefangen zu gucken wieder.
Thorsten, falls du dir denkst, ach ja, ist nicht so gut. Aber ab der zweiten Staffel geht's richtig los. Und dann fangen auch diese ganzen Parodien.
Was sind das für bekackte Tipps? Davor muss ich 70 Folgen irgendwas gucken, oder was?
Hessen.
Also ich weiß, die erste Staffel auch gut.
Die erste Staffel ist auch gut, aber zur Hochform. Zur Hochform, wo die wirklich, wo wirklich abgefahrene Ideen umgesetzt werden, ist wirklich ab der zweiten Staffel.
Ja, und dann kackt sie am Ende wieder so ein bisschen ab, weil dann Chevy Chase nicht mehr dabei ist. Dafür kommt dann Mike Ehrmantraut rein auf einmal. Ja. Und aber ist auf jeden Fall eine Serie, die wir auf jeden Fall ans Herz legen können.
Jemand ja, die auch genauso richtig ist für diese Zeit jetzt.
Genau, jemand hat sich beschwert, dass ich noch nichts über Picard gesagt habe, Star Trek. Die ersten drei Folgen fand ich toll und dann schmiert es irgendwie sehr, sehr, sehr ab. Ich musste mich wirklich zwingen und muss es auch noch zu Ende gucken. Also wenn ich das zu Ende geguckt habe, werde ich dann mein finales Urteil
gesehen und
ja, das ist irgendwie.
Aber der war schon in Ordnung, aber.
Das war in Ordnung, aber irgendwie, naja, man muss immer eine Serie zu Ende gucken, beziehungsweise eine Staffel, um wirklich zu sagen, das bringt was nichts. Apropos Streaming, ich feiere im Moment gerade jeden Tag eine Folge Simpsons ab. Ich habe jetzt mit der 30. Staffel angefangen, rückwärts, und muss wirklich sagen, gibt mir wieder den Glauben an die Menschheit zurück, wie brillant und wie großartig und wie satirisch das Ganze ist und dass ich das überhaupt jemals hab schleifen lassen, die Simpsons regelmäßig zu gucken, ist eigentlich eine Schande. Also da sind so großartige Sachen.
Da sind nur ganz viele Leute, die irgendwann ausgestiegen sind tatsächlich.
Ja, weil es einfach zu viel gab. Dann gab es Family Guy, dann gab es das und dann gab es, ich weiß noch,
auf einmal gab es Futurama. Futurama war dann interessanter, ne?
Futurama und dann gab es die South Park-Fraktion und so weiter. Aber die Simpsons sind einfach die Simpsons. Und ich habe dann eine Folge gesehen, wo auf einmal die Folge schwarz-weiß wurde und es auf einmal eine Tiefenschärfe gab im Zeichentrick. Also, ja. Denkst du auf einmal, oh, was passiert jetzt? Und da haben die auf einmal angefangen, Who's Afraid of Virginia Woolf zu parodieren. Also, Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Das Theaterstück von Edward Albee, was viele kennen durch die Verfilmung mit Richard Burton und Elizabeth Taylor. Und das wird halt nicht erklärt. Die machen das einfach. Ja. Und da dachte ich so, du wirst jetzt richtig mal gefordert.
Besser war es, sie würden es erklären, aber gut.
Ja, ich finde, man kann sich das dann selber mal auch zu Ende denken. Und dafür
andersrum. Es wäre mir andersrum lieber, wenn sie wirklich das Theaterstück aufführen würden am Broadway und zwischendrin gibt es so Simpsons-Referenzen. Ich finde, nach der Pause sollten alle gelb geschminkt sein und es trotzdem weiter durchziehen.
Ich habe mal im Interview gesehen mit Dan Castanella, der Sprecher von Homer Simpson, der deutsche Sprecher von Homer Simpson. Norbert Castell ist ja leider gestorben. Ich finde, der Neue macht das sehr gut, sehr gut. Aber da wurde, ich glaube, es war auch bei Conan O'Brien, da wurde Dan Castanella, der gerade in New York am Broadway ein Theaterstück spielte, wurde von Conan O'Brien gefragt, sag mal, die warten doch alle nur darauf, dass du den Homer machst. Da kommen doch ganz viele Simpsons-Fans ins Theater. Was machst du denn da? Und dann hat er erklärt, das Erste, was er macht, es war irgendeine Komödie oder so ein Boulevardstück. Und das Erste, was Dan Castanella, also die amerikanische Stimme von Homer Simpson, macht, er kommt auf die Bühne und das Erste, was er sagt, ist Dau! Und dann war's das. Dann war's das. Sind alle zufrieden und können in der Pause nach Hause gehen oder so. Aber das ist sehr schön. Und da fiel mir auf, Mensch, wir haben noch überhaupt gar nicht über verfilmte Theaterstücke gesprochen. Denn ich habe folgenden Film gesehen.
Ich wollte, ist egal.
Was hast du denn?
Nee, ich wollte was über Blinded by the Light tatsächlich sagen.
Ja, ich habe jetzt gerade so einen schönen Übergang. Können wir
da Aber müssen wir wieder drauf zurückkommen.
Ich habe diesen wunderbaren Film gesehen, The Lady in the Van mit Maggie Smith. Hat mich angesprochen wegen Maggie Smith, die ja viele eigentlich nur kennen als Professor McGonagall aus Harry Potter. Und aus Downton Abbey, also eine ganz großartige alte Dame der englischen Schauspielkunst. Und der Film hat mich total umgehauen, vor allen Dingen, als mir dann durch die Making-ofs klar wurde, dass das ein verfilmtes Theaterstück ist und basiert auf realen
Begegnungen. Ein Comic, der auf einem Ölgemälde aus dem 17. Jahrhundert basiert.
Ungefähr so. Ja. Und da fiel mir auf, natürlich gibt es eine Menge Shakespeare-Verfilmung, aber das ist wirklich, du merkst nicht, dass es ein Theaterstück ist, weil es einfach filmisch so großartig gemacht ist. Der Autor, der auch das Stück geschrieben hat, Alan Bennett, also wird gespielt von einem Schauspieler, der mit sich selber spricht. Das ist so ein interner Dialog. Das heißt, der Schauspieler ist ganz oft doppelt im Bild. Genau wie bei der Serie mit Paul Rudd, Gary.
Gary weiß.
Living with myself. Means.
Yes.
Genau. Und das ist tricktechnisch so fantastisch gemacht, dass ich wirklich, er schmeißt sich dann zum Beispiel irgendwann mal so ein Buch zu und fängt es selber auf. Also sowas hat
mich total... Würde ich gerne mal sehen.
Ja. Das ist wirklich toll. Ich bringe ihn dir vorbei, ich schmeiße ihn in den Briefkasten. Und da fiel mir an, es gibt ja so viele Verfilmungen von Theaterstücken, wo man sich gar nicht gewahr wird, dass das eigentlich ein Theaterstück ist. So wie Who's Afraid of Virginia Woolf oder zum Beispiel auch der großartige Gott des Gemetzels.
Mit Jodie Foster und
Jodie Foster
und genau.
Und, oder zum Beispiel, was ich auch nicht wusste, Glengarry Glen Ross.
Ja. Das ich sehr, sehr gerne mochte.
Theaterstück.
Ganz groß.
Ja, großartiger Film. Und es ist ein großartiger Film.
Jack Lemmon, Ellen Gary, Glen Ross.
Ja. Ja, genau. Ja. Und vielleicht der beste Auftritt von Alec Baldwin. Und die Stelle von Alec Baldwin, die ist nämlich im Theaterstück.
Nein, es kann von Alec Baldwin nichts besser sein als The Shadow.
The Shadow knows.
Who knows?
Ja, da gibt es eine Menge Sachen auch, wo man sich eigentlich gar nicht. Zum Beispiel wusste ich auch nicht, dass Moonlight, der ja auch einen Oscar bekommen hat und nicht La La Land, wir erinnern uns, auch auf einem Theaterstück basiert. Arsen und Spitzenhäubchen. Das heißt, was ich so toll finde, ist, dass wir reden immer über Filme und über Fernsehen und so weiter und wir reden über verfilmte Bücher, wir reden über Stephen King. Aber dass zum Beispiel Film und Theater auch sehr, sehr stark zusammenhängen. Das hat
ja, man natürlich. So ich habe übrigens ein Theaterstück gesehen, Misery, also Stephen King.
Verfilmt. Du hast es in Bochum gesehen.
Im Schauspielhaus, ja.
Und wie war
es? Es war gut, es war spannend. Also,
hatte sogar ein paar Jumpscares.
Ja, hast du es auch gesehen?
Ich habe es gesehen, ja. Mit Edzard Hausmann in der Rolle von James.
Man könnte ja meinen, und dann gibt es Filme, wo man meint, die würden total gut als Theater funktionieren, nämlich zum Beispiel Breakfast Club.
Breakfast Club habe ich sofort dran gedacht, und, ja.
Reservoir Dogs natürlich auch.
Auch, ja. Ja.
Private Ryan würde ich auch gerne.
Ach so, haben. Ja.
Chrissy.
Es gibt eine Theaterversion von Trainspotting auch, die sogar in Bochum läuft, in einem Auftheater. Oh, in der Rottstraße, okay. Ja. Das gibt es, also sowas gibt es auch.
In der Rottstraße, wo ist denn da ein Theater?
Rottstraße, an der Brücke direkt. Wenn du beim Little Nemo runtergehst.
Ja, die Roststraße.
Dann gehst du gegenüber vom Show Center Miami, glaube ich, ist das. Und da gibt es so eine Einfahrt. Und unter der Brücke, wo die Bahn fährt, unter der Brücke ist ein ganz kleines, wunderbares kleines Theaterchen.
Och, habe ich nicht gewusst.
Wenn das wieder aufhört, gehen wir da zusammen rein.
Hin.
Lieber. So.
Ja.
Ja.
So, was haben wir denn noch?
Also ich habe Blinded by the Lights gesehen.
Du hast es gesehen. Ja. Das Thema von Blinded by the Light.
Ja, Blinded by the Light ist ein Film, es geht darum, dass ein junger pakistanischer, Engländer, der in London lebt, in den 80er Jahren spielt es in Luton. Und der hat natürlich diese typischen...
Das sind zu älter.
Diese typischen Familienkonflikte, die wir schon kennen aus Kick It Like Beckham.
Ja. Gleiche Regisseurin.
Das ist mir hinterher auch bewusst geworden.
Ist und das nicht großartig?
Nein.
Doch.
Ich fand den Film kacke.
Warum?
Ich fand den echt nicht gut. Warum? Weil, aus einem ganz einfachen Grund, weil er sich absolut nicht entscheiden konnte, bin ich jetzt ein Musical oder bin ich es nicht? Ich fand diese Szenen, wo die plötzlich mit der Musik im Ohr von Bruce Springsteen, also Bruce Springsteen wird hier, es geht um Bruce Springsteen, der Junge hört Bruce Springsteen und erfährt dadurch praktisch ein ganz neues Lebensgefühl. Und diese Gesangsszenen, die sind so zum Fremdschämen, weil es halt einfach keine konsequenten Musical-Szenen sind. Das heißt, da sind nur Typen mit Kopfhörern auf die Ohren, die dann über so einen Marktplatz singen und kein anderer tanzt mit, was total befremdlich wirkt. Also, und dazu kam dann noch, dass ich irgendwann gesagt habe, das erinnert mich total an Kick It Like Beckham, und dann auf einmal im Making-of habe ich gesehen, es ist die gleiche Regisseurin. Und dann habe ich so gedacht, naja, das ist genauso wie bei Cats und Starlight Express. Auch die gleiche Handlung und der gleiche Macher dahinter.
Ich möchte nicht darüber reden.
Ja.
Über ist Cats und Starlight Express. Also Cats, du meinst, Cats und Starlight Express verhält sich, also du vergleichst jetzt nicht Kick It
Like Beckham. Ja, weil es ist exakt der gleiche Film. Es ist exakt der gleiche Film wie
Kick It Like Beckham. Oder wie jeder amerikanische Sportfilm.
Nein.
Wo das ist Team sich zusammenraufen muss.
Nein, also
Halef Omar, ha, ha, ha. Genghis Khan, das machen die eigentlich. Man weiß es nicht. Weiter.
Die, es gibt, glaube ich, noch zwei davon, die immer noch auftreten als Genghis Khan.
Ja, also mir hat er nicht Genghis gefallen.
Der hat er nicht gefallen. Ich fand den natürlich als Springsteen-Fan ganz
gut. Ja, ich bin auch Springsteen-Fan, aber...
Ich fand den Ansatz total toll und ich finde auch, dass die 80er Jahre sehr, sehr, also vor allem 1987...
Im direkten 87. Vergleich mit einem Film, der von dir auch sehr hoch geschätzt wird, nämlich Sing Street, kackt der total ab.
Ja, Sing Street ist besser, aber ich finde Blinded by the Light finde ich besser als Yesterday zum Beispiel.
Ja, okay, ja, da hast du recht. Ja,
also... Ja. Ja. Also ich sage top, Gary sagt nicht so toll. Okay. Was habe ich noch gesehen? Ich habe tatsächlich Susi und Strolch gesehen auf Disney Plus.
Die Realverfassung. Ja, sonst geht einer
auch. Oh Gott, ey.
Aber deine Kopfhörer sind doch an.
Ist mir egal, ich gehe mir eine rauchen.
Ja. Ja, pass auf, denn das war ja, ist ja tatsächlich, viele
die
sagen
die Realverfilmung.
Die Realverfilmung. Also viele haben ja gesagt, Disney Plus ist nichts, weil da ja nur alte Schinken laufen. Aber es gibt ja auch ein paar neue Sachen und einer der ersten neuesten war ja die Realverfilmung von Susi und Strolch.
So, ich kann die Scheiße immer noch hören, ne, obwohl ich rauchen bin.
Ja, Thorsten, wir hören dich auch.
Das spricht für deine Kopfhörer.
Okay, alles klar.
Ja. So, und ich muss sagen, genau wie bei König der Löwen ist es technisch sehr beeindruckend. Aber du fragst dich die ganze Zeit, what the fuck? Ja. Also das ist die Szene im Hundezwinger, dieser Song ist ganz großartig. Dann gibt es natürlich diese legendäre Szene, wo sie beim Italiener mit den Spaghetti sind. Das ist dann schön, dann F. Murray Abraham dann mal zu sehen als italienischen Oberchef der dieser Pizzeria da oder dieser Trattoria. Das ist natürlich
Salieri.
Übrigens sehr schön synchronisiert in Mozart von dem wunderbaren Gottfried Kramer. Ganz, ganz
fantastisch. Ja.
Aber es ist jetzt
Amadeus wirklich, von Miloš Forman.
Genau, ganz richtig. Von Miloš mit Tom Hals.
Ja,
der hatte auch
mit Tom Hals. Der hatte so einen.
Ja, richtig.
Ja.
Also, genau. Das ist jetzt nicht ein Film, den man unbedingt gesehen hat. Also, ich vermisse einfach den Charme des Zeichentrick-Originals.
Ja.
Ich bin ja doch ein großer Fan von diesen ganzen klassischen Disney und später in dieser ganzen...
Ich vermisse bei Disney nicht Charme, sondern Charme. Die machen ja wirklich alles zwischendurch. Echt. Real.
Okay, lass mal so stehen. Und dann habe ich Christopher Robin geguckt, der jetzt neu ist auf Disney Plus.
Okay.
Ewan McGregor. Ja. Von Mark Forster.
Gedreht. Von dem guten also der, Alten.
Der Regisseur von World War Z und auch vom Regisseur von World
War Z. Ja, wie war der denn? Den wollte ich auch immer sehen, mal.
Pass auf, er ist von der Optik her, weil Disney hat ja sehr viel Rüffel gekriegt, weil sie ja die ganzen Winnie the Pooh Charaktere sehr verdisneyisiert haben. Also, wenn du es in den Originalzeichnungen siehst, in dem klassischen Winnie the Pooh, und wenn du jetzt zum Beispiel die Übersetzung vornimmst vom wunderbaren Harry Rowold, da sind die Zeichnungen von Winnie the Pooh ja alle sehr reduziert. Disney hat ja dann Ärger gekriegt, viele kritisieren das, weil die alle sehr, sehr Disney-mäßig sind. So, in dieser Verfilmung sehen sie wirklich aus wie alte englische Stoffpuppen, Spielzeugpuppen.
Wer sieht aus wie Spielzeugpuppen?
Die Figuren bei Christopher Robin, mit Ewan McGregor. So. Auch das ist technisch ganz, ganz hervorragend gemacht und geleistet. Und man hat auch wirklich das Gefühl, diese Figuren bewegen sich wirklich in diesem Nachkriegs-London. Dieser Film ist unglaublich depressiv. Also der macht eine so schlechte Stimmung. Geil. Da muss ich wirklich sagen, da würde ich, also wenn man dazu neigt, ein bisschen vorsichtig sein bei diesem Film. Um jetzt mal im Vergleich, ich weiß, ich bemühe das immer wieder, aber im Vergleich.
Muppets in Manhattan.
Muppets in Manhattan und Paddington natürlich. Also wenn ihr
guckt euch
bitte die Paddington-Filme an. Apropos Muppets in Manhattan, auch auf Disney Plus, habe ich mir angeguckt, Muppets Most Wanted.
Ja.
Mit unter anderem mit Ricky Gervais und mit ganz vielen Cameos. Und da gibt es eine Stelle, die spielt in Berlin. Was, Thorsten, machst du da Origami oder was ist das da gerade?
Ja, ich spalte gerade Lichtenstein. Moment, nee, ich muss mich nachputzen.
Klingt.
Wow, der... seht euch das an. Nein,
das ist Australien.
So, pass auf. Und Muppets Most Wanted ist ein ganz fantastischer Film. Also wirklich sehr, sehr lustig. Ich mag die ja sehr. Und da gibt es, wie gesagt, da gibt es unheimlich viele Cameos, also Gastauftritte. Und da gibt es eine Szene, die in Berlin spielt. Und ich sage zu meiner Frau, wenn jetzt Til Schweiger auftritt, bin ich raus. In der nächsten Sekunde geht die Tür auf und Til Schweiger kommt rein. Und wir saßen beide so da. Ah! Als hätte ich
wirklich... Schlimm.
Ganz schlimm, ja.
Das war ja bei National Lampoon's European Vacation, wo plötzlich...
Winnie Milovic.
Ja, das war nicht, wer waren die Leute? Wer waren diese Leute? Das hat mir sehr gut gefallen. Da habe ich sehr
viel Zeit. Der einzige Film mit Willem Milovic und Eric Idle zusammen.
Ja, aber ich fand den richtig gut.
Da war im Kino was los. Auf einmal so, das ist ja Willem Milovic, der in dem Film.
Ja. Und die hängen da rum eine Woche lang. Und dann, wer waren die Leute? Habt ihr gesehen auf Netflix Betonrausch? Deutscher Film?
Nee, noch nicht. Erzähl mal.
Mit Frederik Lau und David Cross. Über einen Jungen, der aus dem Nix kommt und basierend auf einer wahren Geschichte, was immer das meint, ganz toll gemacht. So. Ein bisschen konventionell erzählt natürlich einerseits, aber macht trotzdem Spaß.
Worum geht's denn? Was?
Naja, David Cross überlegt sich, wie er Geld machen kann. Er geht mit 200 Euro, gibt ihm seinen Papa und dann zieht er aus und geht nach Berlin und überlegt sich, was kann ich machen? Wo soll ich pennen? Und dann fängt er an, sich seinen Lebenslauf zu fälschen, beziehungsweise nicht seinen Lebenslauf, sondern A, seinen Namen und B, sein Zeugnis und auch seine Arbeitsverträge und vor allen Dingen auch seine Bonität. Und dann mietet er eine Wohnung an für 3.000 Euro im Monat, eine ganz tolle Wohnung. Und diese vermietet er an 150 Gastarbeiter, schwarz von der Baustelle. Und nimmt also 5.000 Euro jeden Monat ein mit den 3.000 Euro, die es kostet. Das macht er immer häufiger. Und dann fängt er an, bei Versteigerung mitzumachen, lernt Frederik Lau kennen. Und dann bauen die sich quasi so ein kleines Schrottimmobilien-Imperium auf. Und das kippt dann irgendwann. Das ist gut, empfehlenswert, sehenswert. Ja.
Film oder Serie?
Film, macht Spaß.
Okay, gut.
Gut gespielt, Frederik Lau kann ja sowieso alles.
Der kann alles. Ich würde ganz gerne mal über die Serie reden, die bei Amazon derzeit läuft, nämlich Tales from the Loop.
Hast du die wieder
einen Hast du die gesehen?
Ich habe die ersten beiden Folgen gesehen. Ja, das Buch gehört tatsächlich meinem Sohn Henry, der ein großer Freund ist von diesem Künstler. Und zwar, wie heißt er? Simon Stalenhag. Und ja, also diese Serie ist, es ist eine Science-Fiction-Serie, eine amerikanische Science-Fiction-Serie.
Science-Fiction.
Sagen wir mal so, also wenn im Paralleluniversum, wenn Ingmar Bergmann Science-Fiction gemacht hätte, dann würde es so aussehen. Also alles hat so eine triste Anmutung, die natürlich hier, ich sag's jetzt mal, also überall tauchen so Science-Fiction bzw. so Roboter auf und man weiß noch gar nicht so richtig, warum. Alles hat so eine triste Anmutung, die tatsächlich sehr gut umgesetzt wurde hier aus diesen, hier gerade dieser Roboter, der spielt tatsächlich besonders in der zweiten Folge eine sehr große Rolle. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob das Buch auch so eine durchgehende, da hier gibt's auch sogar Dinosaurier mit dabei. Ich hoffe, dass sie noch auftauchen. Und es ist alles, ja, es ist so ganz merkwürdig. Es ist eine amerikanische Serie, aber es sieht sehr europäisch aus. Es ist sehr trist, aber doch irgendwie unheimlich interessant. Und die Figuren von jeder App sind abgeschlossene Geschichten, aber doch tauchen die Figuren in den Geschichten der anderen Figuren auf. Also alles ist irgendwie miteinander verbunden. Und dieser Loop ist halt so eine Fabrik, wo irgendwelche Experimente gemacht werden. Und ich glaube, Jonathan Pryce, der auch bei Game of Thrones mitgespielt hat?
Jonathan Pryce, genau. Brasilien.
Genau. Der spielt den Leiter von dieser The Loop. Also ich habe jetzt nur die zweite Folge gesehen.
Okay.
Es ist sehr, sehr langsam und sehr gemächlich erzählt, aber doch sehr interessant und mit ganz, ganz subtil eingesetzten und sparsam eingesetzten Special-Effekten. Aber sie sind da. Also wenn sie dann mal auftauchen, fallen sie dir gar nicht so sehr auf. Also schon, aber jetzt nicht. Das ist jetzt kein so ein Science-Fiction-Overkill. Okay. Und wie gesagt, das basiert auf diesem Buch hier. Und das sind wirklich wunderschöne Zeichnungen und ist halt dazu so einer großen Geschichte gemacht worden. Und kann ich empfehlen.
Sehr gut, sehr, sehr, sehr schön. Ich habe noch gesehen, gefühlt Mitte 20 mit Ben Stiller, Naomi Watts, Adam Driver, der Film, wo es darum geht, dass ein älteres Ehepaar... Ach,
ja, ein junges, kannte ich schon. Ja, ja.
Hast du den gesehen?
Ich habe den gesehen, ja.
Ich
ja,
finde, ja, gerade wenn man so im Film- und im Autorenbereich tätig ist, so ja, auch ja, wie du, dann ja, hat das es geht ja auch um geistiges Eigentum da, und so. Aber ich finde einfach, ich fand den sehr lustig, weil er hatte natürlich auch so eine gewisse Woody Allen-Qualität, natürlich ja, auch durch New York und ja, auch... Ja. Aber er ist auch, war mir manchmal zu nah an mir selber dran, weil er genau natürlich uns da abholt, wo wir jetzt altersmäßig sind.
Sind, grade, genau, genau.
Ne? Ja, und ja, das ist stimmt. Schon, also ich fand den gut. Also,
alle haben super gespielt. Adam Driver ja, hat super gespielt.
Adam Driver ist sowieso großartig. Black Klansman ist auf Amazon Prime, falls ihr Amazon Prime habt.
Ah, okay, schon gesehen. Reicht. Ja, fand super.
Ja, ist auf jeden Fall, steht auf jeden Fall.
Ich habe jetzt tatsächlich auch endlich mal wieder ein Hörspiel gehört. Hier fantastische Geschichten, die Folge von Olli Döring, die Serie, die Folge Die Farbe aus dem All, beide Teile. Hat mir sehr gut gefallen. Und
es ist eine Doppel-CD, ne?
Ist eine Doppel-CD. Nee. Es gibt, also hier sind zwei, doch, du hast recht, hier sind zwei CDs drin. Aber genau, der zweite Teil, ich habe zwei, bei Spotify ist es tatsächlich.
Die Farbe aus dem All ist gerade verfilmt worden mit Nicolas Cage.
Ganz genau, ganz genau.
Ja, deswegen, und zwar gar nicht schlecht.
Ah, hast du es gesehen, Thorsten?
Ja.
Ja, dann sag doch was, um Gottes Namen. Dann,
ja, ich wusste nicht, dass das Thema kommt. Gut,
ja. Film. Nee, das also, wissen wir ja manchmal selber.
Teuer, aber gut. Ja. Ich finde, Lovecraft bietet sich nicht so gut zu verfilmen an. Entweder du hast 100 Millionen Dollar oder eben nicht. Und dann ist... gibt es bessere Stoffe, die man von dem alten Rassisten verfilmen kann, wenn das überhaupt nötig ist.
Okay.
Weil das war ja ein ekelhafter Mensch. Mhm. Und da hätte ich dann vielleicht das Grauen von Dunwich verfilmt oder irgendwie sowas. Aber wahrscheinlich haben wir das schon auf die eine oder andere Art. Ist auch egal. Lovecraft war eine Arschgeige.
Hast du eigentlich Castle Rock jetzt mal gesehen, die erste Staffel? Irgendwo
ich habe die erste Staffel Castle Rock gesehen, ja. Und sie gefällt sich natürlich darin, Reminiszenzen anders einzusortieren, als sie bei Stephen King vorgesehen sind. Ja. Da ist ein bisschen der Ort der Hauptdarsteller und in der ersten Staffel ist ein bisschen so, dass sie Dinge anreißen, wo du denkst, ja, das ist jetzt zwar im Shawshank-Universum oder im Prinzip so, ne, wo das immer so ein bisschen nicht falsch einsortiert ist, sondern wo der Kontext so ein bisschen fehlt, es dir aber trotzdem bekannt vorkommt.
Okay.
Und in der zweiten Staffel wird es ein bisschen konkreter, da taucht halt Annie Wilkes auf. Also, weißt du schon, Misery. Ja, ja.
Misery.
Ja, ah, als junge Krankenschwester. Ja.
Ah, okay. Also ist das jetzt so ein ich sag jetzt mal ganz provokant, so ein Gewichse für Stephen King-Fans oder hat das wirklich Hand und Fuß? Also
es ist schon, was heißt Hand, welche Serie hat schon Hand und Fuß? Verstehst du?
Better Call Saul zum Beispiel.
Ja, was heißt Hand und Fuß? Die erklärt ja auch nicht wieder Parkett.
Nein, ich meine, ist das ein Gimmick, diese ganze Referenzen zu Stephen King? Oder?
Es ist vor allen Dingen sehr, sehr atmosphärisch. Es spielt mit menschlichen Abgründen. Es ist oft überraschend. Gleichzeitig herrscht da eine gewisse Orientierungslosigkeit vor, worum es hier konkret gehen soll.
Ja.
Und es ist viel, viel Atmosphäre. Für mich wenig nachvollziehbar. Also ich sehe nicht, worauf es hinauslaufen soll.
Alles klar, okay. Ja, das hat mich halt interessiert, ob das auch Leuten Spaß macht, die diese ganzen Referenzen überhaupt nicht verstehen.
Wohingegen The Outsider auf Sky gerade oder auch auf Amazon zu kaufen.
Ja, habe ich ja gesehen.
Ist geradezu sklavisch schön verfilmt. Und Ben Mendelsohn ist einfach fantastisch.
Ja.
Muss man auch mal so sagen, wie es ist.
Also, du hast es ganz gesehen, Thorsten?
Ich habe noch zwei Folgen.
Aber geht dir das mit der tiefen Schärfe nicht auch total auf den Sack? Mir geht das total auf den Sack.
Erst seitdem du es mir gesagt hast, Gary.
Ja.
Seitdem achte ich extrem. Seitdem geht es mir auf den Sack. Ja, ich danke dir, Gary. Ich danke dir.
Zu Lovecraft, kann ich aber sagen, warum im Moment es so eine Flut von Lovecraft-Sachen gibt, weil einfach die Rechte frei geworden sind.
Ja,
weil es gibt ja nicht nur jetzt die Verfilmung, sondern auch, also Farbe aus dem All, Olli Döring hat ja eine ganze Lovecraft-Reihe. Berge des Wahnsinns ist ja jetzt auch gerade
rausgekommen. Ja,
Mountains of Madness sollte übrigens auch teuer verfilmt werden, glaube ich, von Guillermo del Toro.
Ja, war mal im Gespräch.
Oder Peter Jackson, weiß ich gar nicht.
Ist auf jeden Fall ein ganz wunderbarer Zweiteiler mit Hans-Peter Pantschak, also die deutsche Stimme von Mark Hamill. Und der Lovecraft. Ich habe das schon mal vor ein paar Jahren schon mal, ich halte das jetzt mal in die Kamera und sage, was ist es? Lovecraft Country von Matt Ruff. Ein Buch über über ein Haus, über eine Gesellschaft, die sich Lovecraft verschrieben hat. Das ist sehr, 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 sehr pulpmäßig geschrieben von einem meiner Lieblingsautoren, Matt Ruff, der, wie ich finde, eins der schönsten Bücher überhaupt, das schönste Buch, was ich jemals gelesen habe, geschrieben hat. Fool on the Hill, das ich gerade zum 4. oder 5. Mal nochmal gelesen habe. Meine Kopie ist auch komplett zerlesen und signiert von Matt Ruff. Den habe ich damals getroffen, 1998 bei einer Lesung zusammen mit Franka Potente. Also er war zusammen mit Franka Potente, nicht ich. Also die Franka Potente hat die deutsche Fassung gelesen. Und ich habe ab und zu, ich habe sie das letzte Mal gesehen in 25 Stundenkilometer mit Lars Eidinger und Bjarne Mädel. Da hat sie mitgespielt. Und liebe Leute, ich habe
der Film hieß 25 km/h. So hieß der. 25 km/h, nicht 25 Stundenkilometer.
Ist kmh nicht Stundenkilometer?
Ja, okay, dann formulier's halt so. Ja, gut, okay.
Aber er heißt, ausgeschrieben heißt er natürlich 25 km/h. Das ist absolut richtig. Und ich habe mir, Matt Ruff hat ein neues Buch geschrieben. Er hat unter anderem auch Bücher geschrieben, wie zum Beispiel Mirage, wo es darum geht, was passiert wäre, wenn der 11. September nicht in New York stattgefunden hätte, sondern in Bagdad. Also, wo das so ein Spiegeluniversum. Bad Monkeys
hat er geschrieben. Ich glaube, das habe ich sogar, das
Buch. Mirage. Das ist ganz, ganz toll. Und ich habe sein neues Buch, mein erstes, jetzt kann ich es jetzt nicht zeigen, weil es ist, jetzt muss ich weiß jetzt nicht, wie es zurückgeht. Egal. 88 Names, das ist das erste Buch, was ich mir als E-Book gekauft habe, was man jetzt nicht sehen kann. Egal. Weil es in England jetzt erstmal erschienen ist, beziehungsweise in Amerika, und das der Vertriebsweg nach Deutschland wäre zu lang gewesen. Ich wollte es unbedingt lesen, deswegen habe ich mir mein erstes E-Book jetzt gekauft.
Genau.
Und das ist ein Buch, da geht es um Multiplayer Role-Playing Games im Internet. Da klingelten bei mir natürlich sofort die Glocken. Und ich bin noch nicht ganz durch, aber es liest sich doch sehr wie eine Fortsetzung eines Films, den wir gesehen haben und den wir auch mögen, wo Gary und ich zusammen auch mit dem Regisseur gesprochen haben.
Ja.
Thorsten, da war ich in Berlin, ne?
Du warst
in Berlin,
aber naja, ja. man muss halt Prioritäten setzen, Thorsten.
Jetzt im Moment, wenn er nochmal fragt, sagt Bescheid.
Ja.
Es liest sich wirklich wie so eine Fortsetzung von Ready Player One. Im Moment ist es noch so, dass ich sagen muss, es hat genug Eigenkapital, dass es nicht als ein Plagiat oder als ein Plagiat will ich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall ein Videospiel auch als Buch, genau wie Ready Player One es
ja
auch ist. Und das ist sehr schön, aber es gibt noch keinen deutschen Termin, es gibt noch keine deutsche Synchro, ich habe gerade gesagt, deutsche Übersetzung, und 88 Names ist das neue Buch von Matt Ruff und mein erstes digitales.
Was ich euch noch ganz gerne sagen wollte, ist, ich war kürzlich bei uns im Keller und bin auf eine Kiste gestoßen mit ganz, ganz viel Zeugs aus meiner Jugend, und das ist so viel Zeugs, dass ich das wahrscheinlich in mehreren Teilen mal videomäßig auspacken, so ein Unboxing mache davon. Aber hier mal so ein paar Highlights. Könnt ihr euch daran noch erinnern, dass Cinema diese Programme rausgebracht haben? Hier die Klapperschlange irgendwie, also richtig geil, so mit sämtliche Infos, diese. Dann habe ich gefunden, guck mal hier, Thorsten, das wird dich erklären. Thorsten, das wird dich erklären. Ich wollte sagen, Hennis, das wird dich interessieren. Hab aber was komplett anderes gesagt. Hier, da war ich tatsächlich nur auf Konzerte.
Waren alle drei.
Auf Konzerten.
Nein, Gary, wo warst du? In Frankfurt?
Bei Spitz? Ja.
Nein, du Arschloch.
Das ich Arsch. Doch nicht. Und so da war ich auch. Und ich kann mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. An Prince kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich war auch bei Michael Jackson.
Da war ich auch. War ich in Gelsenkirchen, war ich, Gary.
Ja.
Pass mal auf, ganz kurz für die Leute, die uns nur hören. Gary hält gerade Eintrittskarten in die Kamera, und Eintrittskarten, die so aussehen wie Eintrittskarten und nicht wie irgendwie irgendwelche Datenträger oder Dinge, also richtig viel.
Nein, Eintrittskarten.
Richtig
Bruce
schön.
Springsteen und
the E-Street Band. Steht da der Eintrittspreis noch drauf, Gary, von Springsteen?
4.000 Mark.
85 war das. Juli 85.
Juni 85.
Juni 85, stimmt. Juni. Ein Monat vor Live Aid war das.
Ja, ja, genau.
Steht der Eintrittspreis noch
drauf? Nee, steht nicht drauf. Steht nicht drauf. Nee.
Und wo hat Prinz gespielt?
Prinz war in Essen, in der Grugehalle tatsächlich.
Nein, unglaublich.
Doch. Ja, im August 86.
Ja, geil.
Und,
ja,
Konzert. War ich zweimal und das war die Slippery When Wet. Und ich hatte so einen Spaß, ehrlich. Das war so ein geiles Konzert. Das weiß ich noch. Meine Güte, ne, was hatten wir
da? Soll ich im nächsten Podcast erzähle ich mal vernünftig, wie ich mit Eros Ramazzotti Fußball gespielt habe, oder? Habe ich das schon mal erzählt?
Was ein Cliffhanger. Das ist ein schöner Teaser. Ja. Gary wollte von seinem ersten Puffbesuch erzählen auch.
Ja. Ja, war schön, ne?
Epische Darstellung.
Nee, da haben wir jetzt keine Zeit zu. Ich meine, es war auch nicht so. Ja, es war auch nicht.
Also wenn Gary wenn
ich erzähle dann auch dazu, dann die Geschichte mit der aufblasbaren Puppe erzähle ich dann auch.
Okay, alles klar. Also wenn Thorsten erzählt, wie er mit Eros Ramazzotti Fußball gespielt hat, erzähle ich, wie ich mit Lander Hausmann im Puff war.
Echt?
Auch nicht.
Lerner Hausmann, warst du im Puff?
Ich und Lerner Hausmann waren zusammen im Puff.
Ich würde dann nächste Woche mal mein angefangenes Kostüm vorstellen, oder Freunde?
Ja.
Ja, da warten die Leute mal drauf. Ach so, ein Backenzahn war auch noch drin in der Kiste.
So, jetzt reicht's. Ich bin raus.
Backenzahn? Backenzahn. So,
ja, das war wieder schön rund.
Nee, wir sind noch nicht fertig. Ganz kurz, okay. Mystery Box. Ich
muss im Baumarkt, ja.
Ja, warte, wir haben beim letzten Mal gefragt, was ist der Zusammenhang, Baumarkt hat
sonst wieder aufgehört. Sonst wäre es ja sinnlos.
Ja, sonst würde er da stehen. So, wir haben das letzte Mal gefragt, was ist die Verbindung von Max von Sydow und Olivia Newton-John? Es sind einige drauf gekommen, es gab auch einen sehr, sehr einfachen Weg, aber ich hatte darum gebeten, zu berücksichtigen,
Die kannten sie einfach.
Beide haben Augen, so.
Beide haben auch.
Und ich hatte darum gebeten, dass ein Film berücksichtigt wird, in dem Max von Sydow auftaucht, aber nicht spielt. Der Film, den ich meinte, war natürlich Last Action Hero, wo es eine Szene gibt, wo der Junge, wo das siebte Siegel gezeigt wird und der Tod tritt aus dem Bild heraus, gespielt von Ian McKellen. Und die Verbindung ist von Max, da sieht man Max von Sydow. Er kommt aber nicht in den Credits vor, also man sieht ihn im Hintergrund so ein bisschen.
Okay.
So, das siebte Siegel. Da so.
Nie drauf gekommen.
Ja,
nie,
pass auf. Und dann, in Last Action Hero spielt Mercedes Rühl, die Mutter. Mercedes Rühl, bekannt aus König der Fischer.
Und Mercedes Rühl klingt wie ein Autohaus in Essen. Weißt du, hast du den von Mercedes Rühl den Wagen? Die waren gute Angebote.
Von Audi Ruhr.
Ja. Das ist wie Mercedes Rühl.
Ja, Mercedes Rühl aus König der Fischer spielt in Last Action Hero die Mutter. Mercedes Rühl hat eine kleine Rolle, eine ganz klitzekleine Rolle in den Warriors.
Als Polizistin.
Als Undercover-Polizistin auf der Parkbank. So, in Warriors, den habe ich halt dank dir gesehen, Gary, deswegen passt das so gut. In Warriors
ich danke auch nochmal.
Michael Beck natürlich mit.
Ja, und Michael Beck ist alles klar.
Und Michael Beck spielt zusammen mit Olivia Newton-John in
Xanadu.
Xanadu.
Wir sprechen das X stumm.
Ja. Xanadu. Ja. So, und es sind viele Leute drauf gekommen und viele Leute auch auf dem direkten Weg. Übrigens auch kam einer drauf auf unsere teuflischen Nachbarn, wo Max von Sydow auch auftritt. Denn es gibt ja einen kleinen Ausschnitt aus dem Exorzisten. Erinnert ihr euch?
Stimmt.
Ja.
Oh ja, okay.
Und dann kam jemand dann über Tom Hanks und so weiter. So.
Ah, okay.
Ja. Hier habe ich unsere, so, und ich ziehe die Mystery Box aus dem Podcast 71.
Dann guck doch mal woanders hin. Ja, komm, egal.
Geht an Wolfgang Helwig. Wolfgang Helwig, Glückwunsch. Du bekommst unsere Mystery Box. Die nächste
irgendwann mal nach der Corona-Krise.
Ja, genau, wenn die Post wieder aufhört oder der Baumarkt. So, pass auf, die nächste Mystery Box geht an die oder denjenigen, die Riddle Me This folgenden Verbindungsweg rausfindet. Wenn ich ihn jetzt finde, ich Blödmann, was steht hier? Wo ist er denn? Bender, du bist so blöd, du hast es doch aufgeschrieben.
Das stimmt, du bist wirklich, ja.
Achtung! Bertolt Brecht und Rick Moranis.
Wow. Ja, okay, das ist einfach.
Das ist einfach.
Nein.
Nee, ist nicht einfach. Ich habe nämlich geguckt, es gibt diese Internetseite Six Degrees of Kevin Bacon, wo da dieses Oracle of Bacon.
Ah, jetzt verrat das doch nicht, Mensch.
Ja, wieso? Da kann man doch gucken. Da kann man noch, aber ja, das findet ihr da nicht.
Ah, du bist ein Fuchs.
Das findet ihr da nicht. Also, ja, wie kommt man von Bertolt Brecht auf Rick Moranis? Rick Moranis übrigens, der im nächsten, haben wir schon drüber gesagt, im nächsten Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, wieder auftreten wird nach so und so vielen Jahren. Kommt ja wieder aus der Rente. Da freuen wir uns sehr drüber. Ja. Also, Rick Moranis, Bertolt Brecht, Rick Moranis. Antworten bitte nur an post@streterbender-streberg.de.
Genau.
Und der Einsendeschluss, würde ich jetzt einfach mal sagen, ist der letzte Tag im April.
Im April?
Im April, ja.
Genau. Ja, ist aber ziemlich knapp.
Wieso ist das knapp? Was haben wir denn jetzt?
Wir haben ja schon den 22.
Wir haben schon den 22. Dann sagen wir, pass auf, dann sagen wir 15. Mai, komm.
15. Mai, komm, das hört sich gut an.
15. Mai, post@streterbender-streberg. Nur über E-Mail bitte, nicht über Facebook, nicht über Twitter und nicht über Instagram. Wenn ihr uns mögt und leiden könnt und möchtet, dass noch mehr Leute uns gucken, dann natürlich gerne uns bei Facebook nicht nur liken, sondern auch teilen bei Facebook und bei Twitter und bei Instagram. Wir versuchen im Moment auch bei Facebook und so. Ich habe bei Facebook einen schönen Artikel heute reingestellt über Stephen King, einer der ersten Zeitungsausschnitte über Stephen King, wo geschrieben wird, dass er sein neues Buch, sein Erstlingswerk Carrie oder also auf jeden Fall über den Deal, den er gemacht hat. Und da gibt es ein unglaubliches Foto von Stephen King in jungen Jahren.
Ist sein neues Buch nicht jetzt erschienen? Heute oder gestern?
Im Englischen, If It Bleeds, eine Anthologiesammlung. Und ich hoffe, dass da in Deutsch was kommt.
Ja. Okay. Ja.
Oh, Entschuldigung. Kommt alles da was klar in Deutsch? Werden wir sehen.
Ja, gut, das war's von bis hierhin.
Bis hierhin, ja. Wir wünschen euch, wie gesagt, also nochmal schönen Gruß auch an alle da draußen, an unsere Patrons und an die Leute, die uns unterstützen, die uns teilen und weiterleiten und so weiter. Das bedeutet uns sehr viel. Wir kriegen sehr viel, sehr schöne Mails. Wir haben etwas ganz Wunderbares bekommen. Ich sag nur Jören.
Aus Mal. Lettland.
Aus genau. Lettland. Lettland. Nächstes Mal werden wir dich gebührend abfeiern. Dann können wir das nicht sagen. Nochmal danke an den, ich weiß jetzt seinen Namen nicht, aber er hat uns über Twitter war das, dieses wunderbare gefotoshoppte Bild, was basiert auf unserem Vorspann. Thorsten als Bettstreter und ich, und das ist
so. Das müssen wir unbedingt nächstes Mal mal einblenden, oder? Oder vielleicht jetzt?
Ja, ich kann es jetzt einblenden. Einfach mal einblenden.
Ich kann jetzt in dieser Sekunde einblenden. Hier. Ah, guck mal, in Alzheimer.
Ja, für die Leute, die uns nur hören können, geht bitte auf unsere, wie gesagt, auf unsere soziale Medienpräsenz, egal ob Instagram, Twitter oder Facebook. Da sind wir auch aktiv. Ihr könnt uns gerne Fragen stellen, auch über YouTube unten in die Kommentare. Je kürzer und je knapper die Fragen, umso wahrscheinlicher ist, dass wir darauf antworten. Seid nett miteinander, geht nett miteinander um. Tragt Masken, wenn ihr draußen seid.
Ja, bitte.
Bitte, das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt ist auch in Nordrhein-Westfalen, im Land der Küchenbauer, Maskenpflicht.
In Nordrhein-Westfalen tatsächlich? Seit wann? Seit jetzt?
Heute, wir nehmen heute am 22. April auf. Ab dem kommenden Montag ist tatsächlich in Nordrhein-Westfalen Maskenpflicht.
Ja, okay, habe ich ja keine Probleme mit.
Ja, und ich auch nicht. Das ist natürlich vielleicht irgendwie unangenehm, aber so unangenehm kann es ja eigentlich gar nicht sein, wenn es da wirklich um Menschenleben geht. Also seid vernünftig
ganz genau.
Wir sind alle in der gleichen Scheiße, im gleichen Boot. So.
Ja, genau. In dem Sinne, alles
Gute. In diesem Sinne, Gary, einmal schön atmen.
In diesem Sinne, alles Gute. Auch beruflich und natürlich gesundheitlich. Peace!
Streiter Bender Streberg, der Podcast. Mit Thorsten Streiter, Hennes Bender und Gary Streberg.